DW Menschen und Märkte.
Willkommen beim Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Klaus Ulrich und das sind heute unter anderem die Themen. Außenhui in Mager, USA kritisieren Exportstreber Deutschland und der IT-Sicherheitsgipfel Cyber Security Summit in Bonn. Die Verhandlungen der USA und der EU über eine transatlantische Freihandelszone sind in Brüssel in eine zweite Runde gegangen. Die Gespräche, die noch im Anfangsstadium sind, werden von Spähvorwürfen gegen den US-Geheimdienst NSA belastet. Und es gibt noch andere Misstöne. Jacob Lew, der amerikanische Finanzminister, hielt sich mit seiner Kritik nicht zurück. In einem Bericht an den US-Kongress bezichtigte der ehemalige Wall Street-Mann die Deutschen, viel zu exportieren. Den Konsum der Deutschen im eigenen Land bezeichnete er dagegen als anämisch, also blutarm. Die Kritik ist auch aus der EU-Kommission bekannt, nur fällt sie harscher und lauter aus. Andreas Horchler.
Der Vorwurf ist im Kern banal und hat Tradition. Ihr Deutschen seid zu gut, produziert Waren, die in der ganzen Welt nachgefragt werden, und haltet euch selbst beim Konsum zurück. Deutschland verkauft also viel in der Welt und kauft weniger von der Welt. Jacob Lew findet das, Christine Lagarde, Chefin des in Washington ansässigen Internationalen Währungsfonds, äußerte sich ähnlich, die EU-Kommission, die Finanzminister und Regierungschefs der G8-Staaten ebenso. CNN-Wirtschaftsredakteur Fareed Zakira wundert sich schon seit Jahren über das Erfolgsmodell Deutschland. Ist das nicht Teil des alten Europa, über das sich die Amerikaner wegen der hohen Steuern, der Wohlfahrt, der starken Gewerkschaften und der Regulierung immer lustig machen?
Germany, you might say, isn't that part of old Europe that Americans always make fun of? High taxes, big welfare state, strong unions, lots of regulation.
Ausgerechnet dieses Deutschland, dem Amerika nach dem Krieg mit Marshallplan, Re-Education, Kaugummi und Jazz auf die Beine geholfen hat, dieses Deutschland, das mit Hilfe der Amerikaner wieder vereint ist, soll dem Land der Macher und Verkäufer wirtschaftlich etwas vormachen? Jacob Lew fasste in seinem Zweijahresbericht an den Kongress zusammen, Deutschland schadet mit seinen Exporten der Eurozone, der Weltkonjunktur, der Binnenkonsum ist blutarm, also die Deutschen sparen lieber, als sich schöne oder sinnvolle Dinge zu kaufen. Das macht einen großen Unterschied für die Weltwirtschaft und die der USA, sagt Lew.
Which makes a huge difference for the world economy and it makes a huge difference for the US economy.
Margaret Warner vom öffentlichen Fernsehsender PBS hatte sich vor einiger Zeit auf den Weg nach Deutschland gemacht, um herauszufinden, worin das Erfolgsgeheimnis liegt. Hatte mittelständische Metallbetriebe im Schwarzwald besucht, mit Arbeitern gesprochen, die während der Finanzkrise nicht entlassen worden waren, und Lehrlinge interviewt, die es in Amerika fast nicht gibt. Am Ende ihrer Deutschlandreise hatte sie festgestellt, dass Deutschland mit einem Viertel der amerikanischen Bevölkerung und einem Viertel des Sozialprodukts mehr Waren als die USA exportiert.
With just a quarter of America's population and a quarter of its GDP, Germany exports more than the United States in total.
Ben Bernanke, der scheidende US-Notenbankchef, stellte die Euro-Krise als Bedrohung für US-Exporte dar. Als Belastung für Unternehmen und das Verbrauchervertrauen.
The crisis in Europe has affected the US economy by acting as a drag on our exports, weighing on business and consumer confidence.
Deutschland aber ist der Krisengegenentwurf, ein Modell, das Amerika ärgert, weil es zeigt, wie Derek Thomas, Redakteur der Zeitschrift The Atlantic, erläutert, dass im Land, das der Motor der europäischen Wirtschaft ist, hohe Steuern und Wachstum zusammenpassen, dass dieses Modell auch in der amerikanischen Vergangenheit einmal funktioniert hat.
It is the engine of the European economy. It's literally responsible for keeping the entire European Union together. Tax rates and growth can coexist. They have coexisted in the US, they do coexist in Germany. That's just how it is.
Von mehr Staat, von mehr Steuern, die es bei Roosevelt, bei Eisenhower gab, will Amerika jetzt nichts wissen. So bleibt der Reflex, Deutschland zu kritisieren, ohne die geringe Größe des Landes einzubeziehen, ohne zu berücksichtigen, dass Deutschland keine eigene Währung hat und deshalb nicht mehr ein rein nationaler Markt ist. Die Risiken des deutschen Exports sind hoch. Die europäische Balance ist schon heute nicht mehr vorhanden. Der Vorwurf, besonders der Amerikaner, aber bleibt banal. Der Lösungsvorschlag bizarr. Stellt schlechtere Produkte her, kauft mehr im Ausland ein, nehmt mehr Schulden auf, ihr Deutschen, damit ihr mehr im Einklang mit den Amerikanern und dem Rest der Welt seid.
Andreas Horchler aus Washington war das. Nicht nur Unternehmen und Privatleute sind im Visier von Kriminellen, die sich Daten aus dem Internet ziehen. Seit der NSA-Affäre wissen wir, dass offenbar auch befreundete Staaten Handys abhören und Daten ausspionieren. Der zweite IT-Sicherheitsgipfel der deutschen Wirtschaft, der Cyber Security Summit in Bonn, bringt Politiker und Topmanager zusammen. Birgit Becker.
Welche Daten vagabundieren über mich im weltweiten Netz und wie sicher sind meine Daten dort? Diese Fragen stellen sich Privatleute, aber auch Unternehmen und spätestens seit der NSA-Affäre auch Staaten. Auf dem Cyber Security Summit 2013 in Bonn tauschen sich Politiker und Topmanager auf europäischer Ebene aus über die Sicherheit von Daten im Netz. René Obermann, Chef der Deutschen Telekom, sagte, vor einem Jahr sei das Thema noch ein Nischenthema gewesen.
Aber durch die Enthüllungen der vergangenen Wochen und Monate hat sich das mehr als nur geändert. Das offenbare Ausmaß staatlicher Überwachung, womöglich bis hin zur Industriespionage, sprengt die Grenzen dessen, was wir für möglich gehalten haben. Vor allem aber die Grenzen dessen, was ich für tolerabel halte.
Daher müssten aus dem neuen Bewusstsein für die Gefahren auch neue Sicherheitsdebatten erwachsen. Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, warnte vor den Folgen der jüngsten Enthüllungen.
Im Zuge der NSA-Affäre haben nun alle verstanden, wie zentral das Thema Cyber- und Datensicherheit ist. Ein Schlüsselwort dabei ist das Wort Vertrauen. An Vertrauen fehlt es jetzt. Kann ich als CEO, als Bürger, als NGO, kann ich dem Netz, dem Internet, der eigenen Regierung, anderen Akteuren noch vertrauen? Brauche ich mehr Schutz? Wenn ja, gegen wen? Vor wem? Lässt sich der wilde Westen im Cyberspace einhegen? Wenn ja, wie?
Noch gibt es keine endgültigen Antworten auf diese Fragen. Auf dem Kongress wurde aber deutlich, dass es eine wichtige Forderung gibt. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Nelly Kroes, ist in Europa zuständig für die digitale Agenda. Sie forderte Europa auf, sich selbst zu schützen.
Let's protect ourselves. And the fact is, if you want to stop,
wenn ein Einbrecher versucht, bei dir einzubrechen, dann brauchst du keinen guten Anwalt, sondern erstmal ein gutes Schloss. Und wir brauchen einheitliche Sicherheitsstandards. Dann könnte Europa die sicherste Datenumgebung der Welt werden.
So, Europe can become the safest online environment in the world.
Die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sagte, in Österreich habe es in den vergangenen Monaten einen kompletten Paradigmenwechsel gegeben.
Weil man bis vor kurzem immer wieder Cyberattacken verschwiegen hat, weil man das einfach unter den Teppich gekehrt hat, weil man eben negative Konsequenzen bzw. Image-Schäden damit auch verbunden hat. Jetzt hat man begonnen, hier eine Art Cybersicherheitsforum zu gründen, wo es vor allem darum geht, dass sich hier Leitbetriebe regelmäßig treffen, Cyberattacken im Detail analysieren und daraus auch Strategien ableiten, die dann weitergegeben werden sollen an den gesamten Bereich der Wirtschaft.
Nelly Kroes und Johanna Mikl-Leitner forderten ein sicheres europäisches Datennetz. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass E-Mails innerhalb des EU-Raumes über eigene, also europäische Server verschickt werden und damit nicht über Server in anderen Kontinenten laufen müssten. Und nur wenn es keine Kleinstaaterei gäbe, sondern europaweite Sicherheitsstandards, dann könnten Bürger und Politik und Wirtschaft die unendlichen Möglichkeiten des Netzes auch in Zukunft nutzen.
Wir bleiben bei den Themen Datensicherheit und Wirtschaftsspionage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt deutsche Unternehmen vor Ausspähversuchen, vor allem aus China, aber auch aus Russland. Zwar sagt ein renommierter russischer Ökonom, Russland könne mit den Informationen gar nichts anfangen, weil die Produktionsmittel und qualifizierte Arbeitskräfte fehlten, und doch wird fleißig weiterspioniert. Bernd Großheim aus Moskau.
Schon seit Jahren warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz vor Spionage gegen die deutsche Wirtschaft. Auf 50 Milliarden Euro wird der jährliche Schaden geschätzt. Die Warnungen betreffen illegale Tätigkeiten vor allem aus China, aber auch aus Russland, sagte Verfassungsschutzchef Maaßen im Juni auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit.
Es liegt auf der Hand, dass elektronische Spionageangriffe auch im Bereich der Wirtschaft und der Forschung ein probates Tatmittel sind, um an Informationen zu gelangen. Und es muss davon ausgegangen werden, dass diese IT-Angriffe in den letzten Jahren eigentlich immer zahlreicher geworden sind und das Dunkelfeld also ganz erheblich ist.
Der russische Ökonom Michail Deljagin hält die Warnungen vor russischen Ausspähversuchen von deutschen Unternehmen für übertrieben. Er meint, die russische Wirtschaft könne illegal beschaffte Informationen gar nicht nutzen.
Technologien zu stehlen ist sinnvoll, wenn die Möglichkeit besteht, sie anzuwenden. Die Sowjetunion beschäftigte sich mit Technologiediebstahl, aber sie konnte vieles nicht umsetzen, weil die technologische Entwicklung rückständig war. Heute hat es gar keinen Sinn. Wir können eine Technologie zwar stehlen, aber nichts mit ihr anfangen. Angenommen, wir stehlen Technologie für die Handyproduktion. Was dann?
Die russische Wirtschaft wird vor allem durch Rohstoffexporte am Laufen gehalten. Öl, Gas und Kohle sind die wichtigsten Produkte. Bereiche wie Maschinenbau, Computertechnik oder auch die Autoindustrie hinken hinter Weltniveau hinterher. Laut Verfassungsschutz ist für Spionage in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Technik der russische Auslandsgeheimdienst zuständig. Er beschäftigt etwa 13.000 Menschen. Viele von ihnen seien vermutlich überflüssig, sagt der frühere Ministerberater Deljagin.
Natürlich gibt es bei uns einen Spionagedienst. Er sucht nach Geheimnissen, wirbt Leute an, das sind normale Aktivitäten. Aber was nicht alle hier bei uns verstehen, wir haben hier auch Bürokratie. Und wenn es schon eine Abteilung für technische Spionage gibt, so wird die wohl kaum sagen, Leute, wir haben keinen Sinn, also schließt unsere Abteilung und entlasst uns.
Aber es gibt Spione und sie sind aktiv. In den vergangenen Jahren hat sich die Spionage stark verändert. Es sind nicht mehr die Akteure, wie man sie aus den klassischen Agentenfilmen kennt, sondern Computerexperten, die aus einem sicheren Umfeld heraus handeln und Firmennetzwerke im Ausland angreifen. Sie zu identifizieren sei sehr schwierig, sagt Verfassungsschutzchef Maaßen. Der russische Militärexperte Igor Karatschenko meint, Cyberkriminalität werde ausschließlich vom Staat gelenkt.
Mit so etwas beschäftigen sich heutzutage keine Hacker, sondern Fachleute, die ihre Gehälter entweder von staatlichen Behörden oder direkt von Geheimdiensten bekommen. Das ist ihr Arbeitsbereich, ihre Beschäftigung. Die Stärke der staatlichen Maschine ist mit der der Hacker nicht zu vergleichen. Aber wenn der Staat es für notwendig hält, heuert er Hacker an, um ihren Intellekt und ihre Kenntnisse für Operationen zu nutzen.
Nutzbar sind natürlich Informationen zu Firmenstrategien oder internationalen Projekten. So hat der Verfassungsschutz Hinweise darauf, dass der russische Auslandsgeheimdienst Unternehmen aus Russland bei ihrem Versuch unterstützt, auf dem deutschen Energiesektor Fuß zu fassen. Und vielleicht kein Zufall, der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Michail Fradkov, war früher Außenhandelsminister.
Bernd Großheim war das aus Moskau. Die EU und die Maut für Pkw. Seit Jahrzehnten ist dieses Thema ein Dauerbrenner. Heute stand die Pkw-Maut wieder auf der Tagesordnung der Koalitionsgespräche in Berlin. Noch immer ist nicht ganz klar, wie sich Brüssel zu einer Einführung in Deutschland verhalten würde. In diversen europäischen Ländern gibt es bereits Autobahngebühren, andere mussten ihre Pläne zurückziehen, weil die EU Einwände hatte. Die Maut und die EU pflegen also bereits seit Jahren eine interessante Beziehung. Aus Brüssel, Kai Küstner.
An der Europäischen Union lag es nun wirklich nicht, dass die Bundesregierung so lange brauchte mit der Einführung der Maut für Lastkraftwagen. Im Jahr 2001 hatte man sich eigentlich darauf geeinigt, sie 2003 einzuführen.
Ab 2003 wird nicht mehr nur Kilometer um Kilometer um Kilometer gebrettert, sondern eben auch bezahlt.
Dann aber gab es Probleme mit der Betreiberfirma Toll Collect. Über Monate wurde so ziemlich jede deutsche Nachrichtensendung zu einer Sendung mit der Maut. Erst im Jahr 2005 kam sie dann wirklich. Die Gebühr für Laster auf deutschen Straßen. Verhindert hat Brüssel die Einführung damals nicht. Aber mehr als einmal schrie es doch laut vernehmlich auf. Als nämlich zum Beispiel der damalige Verkehrsminister Manfred Stolpe in Erwägung zog, deutsche Lkw-Fahrer dabei zu entlasten.
Ich wage nicht, angesichts einer Dame zu sagen, dass wir uns zusammen gerauft haben, aber irgendwie sowas Vergleichbares ist jedenfalls hier geschehen. Schönen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Erklärte Minister Stolpe damals nach einem Treffen mit der EU-Verkehrskommissarin De Palacio, die immer wieder Einwände gegen einige der deutschen Pläne erhoben hatte. Das erinnert fast ein wenig an die jüngste Brüsselreise Peter Ramsauers aus dem November 2013, der ebenfalls von der Kommission Klarheit für seine Pkw-Mautpläne zu erlangen suchte. Denn auf eins legte und legt Brüssel stets Wert, auf die sogenannte Nichtdiskriminierung. Das heißt, ausländische Fahrerinnen und Fahrer dürfen nicht deutlich schlechter behandelt werden als inländische.
There is no green light on any future plans on future road toll systems in Germany.
Es gebe kein grünes Licht für irgendwelche Mautpläne in Deutschland, stellte eine Kommissionssprecherin der EU unlängst klar. Weil Ausländer eben nicht schlechter behandelt werden dürfen, hatte zum Beispiel Deutschlands Nachbar Belgien, genau der Nachbar mit der weltberühmten Autobahnbeleuchtung, etwaige Ideen, ausländische Benutzer seiner Verkehrswege zur Kasse zu bitten, ein ums andere Mal wieder zurückgenommen. Schon in den 80er Jahren kursierten solche Pläne.
Ob die von den Belgiern geplanten Autobahngebühren für Ausländer mit dem EG-Recht vereinbar sind.
Statt Geld zu kassieren, kassierte Belgien seine Pläne damals wieder ein. Nun gibt es aber ja in Europa durchaus jede Menge Staaten, die eine Maut erheben. Eine Vignette braucht man unter anderem in Bulgarien, Tschechien und Österreich. In anderen Ländern, Spanien, Italien oder auch Frankreich, steigen die Kosten, je höher die Zahl der gefahrenen Autobahnkilometer ist.
Mautgebühren sind für deutsche Autofahrer nichts Unbekanntes.
Die EU-Kommission hält streckenbezogene Gebühren grundsätzlich für fairer. Wenn es aber dann doch die Vignette sein soll, muss es die auch für kürzere Zeiträume, für ein paar Tage etwa, geben. Denn sonst hieße das, ein Ausländer muss für eine Jahresplakette, die er gar nicht braucht, dieselbe Summe bezahlen wie ein Inländer, der das ganze Jahr über die Straßen nutzt und damit auch abnutzt.
Soweit Kai Küstner und das war's von Deutsche Welle, Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast. Techniker im Studio war Jan Eisenberg. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.